Ich freue mich, dass wir an diesem ersten Sabbat in dem neuen Jahr 2014 hier zusammengekommen sind. Es fehlen einige, es ist vielleicht auch Urlaubszeit, auch Ferienzeit, aber wir, die wir da sind, wir haben Vorrecht, das Wort Gottes zu hören und dieses neue Jahr miteinander anzufangen. Deswegen wünsche ich euch allen ein gesegnetes neues Jahr. Mit einigen konnte ich mich so persönlich noch unterhalten und das sagen, aber jetzt ganz offiziell für die ganze Gemeinde. Der liebe Gott in seiner Gnade schenkt uns noch ein Jahr. Ich weiß nicht, wer von euch, vor allem wir Älteren, sage ich mal so, wir Älteren, wir denken sehr oft an die Zahl und sagen, 2014, Mai, das ist schon viel Zeit vergangen. Und es gibt auch Adventisten, die sich fragen, wann wird auch das Ende sein? Denn wir sind auch mit 2014 ein Schritt näher zu unserem Ziel gekommen, zur Wiederkunft Jesu. Wenn die Ellen White und unsere Pioniere, wie wir sie nennen, schon zu damaliger Zeit über die baldige Wiederkunft Jesu gesprochen haben, vor 150, 60 Jahren, vielleicht noch mehr, was sollen wir heute sagen, wenn wir diese Zahl uns vor Augen stellen und anschauen, 2014. Ich kann mich noch nicht so befreunden mit dieser Zahl. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon etwas geschrieben? Datum 2014? Habt ihr noch Fehler gemacht am Anfang 2013? Manchmal passiert so am Anfang. Man braucht so einen Anlauf, dass man so richtig das wahrnimmt, dass das Jahr 2014 begonnen hat. Heute haben wir den ersten Sabbat. Möge Gott uns segnen, auch in diesem Jahr. Wir wissen nicht, was alles passieren wird. Wir wissen nicht, wo uns unsere Lebenswege führen werden. Einige haben schon ihre Pläne für Herbst und für eine andere Zeit. Aber alles wollen wir unter den Segen Gottes stellen und sagen, lieber Gott, so wie du willst. Wenn auch davor das Ende kommt, was wir auch nicht wissen, dann freuen wir uns, nach Hause zu gehen. Und wir freuen uns, dass wir, egal wie, so oder so, aber auf jeden Fall nehmen wir Jesus Christus mit uns auch in diesem neuen Jahr und erwarten große Erfahrungen und Segen von Gott. Ich möchte heute mit euch einen Text unter die Lupe nehmen mit einem Begriff, mit einem Gedanken, der mich beschäftigt hat. Und da möchte ich mit euch teilen heute. In Hebräerbrief Kapitel 11 lesen wir gemeinsam den Vers 6. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. In diesem Kapitel, im Hebräerbrief Kapitel 11, das sind so viele Gedanken über den Glauben, auch Glaubenshelden, eine ganze Reihe der Glaubenshelden aus dem Alten Testament erwähnt, uns zum Vorbild. Und im Vers 6 lesen wir Folgendes. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ohne den Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Anscheinend ist unser Ziel, Gott zu gefallen. Denn ohne Glauben ist das überhaupt nicht möglich, sagt dieses Wort hier. Wenn wir glauben, dass es Gott gibt, und wie er gesagt hat hier im letzten Satz, dass er einen Lohn gibt denen, die ihn suchen. Also diese zwei Worte möchte ich jetzt miteinander verbinden. Gefallen, Gott zu gefallen, und Gott gibt seinen Lohn denen, wie ihm gefallen. So aus dem Text. Da habe ich mich erinnert an eine kurze Geschichte, die ich gelesen habe, oder mal so, wie soll ich das nennen, so ganz kurze, ja, Zeilen, keine Geschichten in dem Sinne. Ein Besucher war mal bei einer Predigt, wo der Prediger gerade darüber gesprochen hat. Wie können wir Gott gefallen? Das ist unser Ziel im Leben. Denn wenn wir Gott gefallen, dann gibt er uns seine Gaben. Und die größte Gabe ist das ewige Leben. Und interessant, dass er einen Text genommen hat, die Geschichte von Salomo aus dem Alten Testament, wo Gott zu Salomo gesagt hat, sage, was du haben möchtest, verlange es bei mir, suche es bei mir, ich gebe dir alles, egal was du sagst. Ihr kennt das. Gott hat dem Salomo gesagt, suche bei mir, ich gebe dir alles, was du willst. Diesen Mann, fremden Mann, der in die Gemeinde gekommen war, hat das angesprochen. Und er hat gesagt, oh, es wäre schön, wenn Gott ihn ansprechen würde und ihm sagen würde, dass er ihm alles gibt, was er will. Und das steht in der Geschichte, dass er in dieser Nacht einen Traum gehabt hat. Und im Traum spricht er mit Gott. Und Gott fragt ihn, was willst du haben? Und er war überrascht, das alles war ein Traum. Und dann hat er gesagt, lieber Gott, wie viel ist für dich Million Jahre? Da sagt Gott, ja, wie eine Sekunde. Ah, schön. Lieber Gott, wie viel ist für dich Million Euro? Da sagt Gott, so wie ein Cent. Ah, schön. Lieber Gott, würdest du mir ein Cent schenken? Da sagt Gott, ja. Warte eine Sekunde. Es ist nicht egal, was wir von Gott haben wollen. Und lieber Gott, wenn ich dir gefalle, gib mir. Manchmal beten wir und erwarten von Gott, dass Gott uns gibt, wenn ich dir gefalle. Und wir wollen Gott gefallen, sicher nicht wegen Millionen Euro. Es steht viel mehr im Spiel. Unser ewiges Leben, ewiges Heil. Das, was Gott uns versprochen hat. Es gibt Leute, die tatsächlich Millionen Euro haben oder hatten. Und viele Beispiele lesen wir, dass sie auch nicht glücklicher waren, auch mit so viel Geld. Aber es gibt etwas, was eine tiefere Bedeutung hat. Und gerade das möchte Gott uns geben. Was soll ich tun, um Gott zu gefallen? Mein Thema heute. Was soll ich tun, um Gott zu gefallen? Den Menschen zu gefallen, um den Menschen zu gefallen, das wissen wir, was wir tun sollen. Und wir erleben manchmal, wir kleiden uns ganz schick, um den Menschen zu gefallen, obwohl wir das so nicht formulieren. Aber sicher, es ist ein Teil auch da in unsere Gedanken. Wir haben unser Lebensstil, unser Outfit, unser Aussehen muss auch gut sein. Was wir mit Menschen tun, wir organisieren etwas mit den Menschen. Wir wollen gute Freunde haben und wir wollen eigentlich den Menschen gefallen. Wie ein Prediger gesagt hat, wir ziehen unseren Bauch ein, um den Menschen zu gefallen. Vielleicht nicht alle. Es gibt Menschen, die mit dem Bauch Probleme haben. Vielleicht sie ziehen den Bauch ein, aber nicht alle. Was sollen wir tun, um Gott zu gefallen? Das ist ein Thema, eine Frage, die uns beschäftigt. Sollen wir etwas tun, um Gott zu gefallen? Und wir leben heute in dieser Spannung. Wir haben die Gedanken oder die Menschen um uns herum, die auf einer Seite erzählen, was wir tun sollen, um Gott zu gefallen, um gerettet zu werden. Auf der anderen Seite haben wir den Gedanken, dass wir schon gerettet sind und dass egal wie wir leben, wir gefallen Gott. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Mann, nicht aus unserer Glaubensgemeinschaft, der versucht hat, mir zu erklären, dass das, was wir tun, eigentlich nicht in Ordnung ist. Sondern in dem Moment, wo du deine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann bist du gerettet. Nachher kannst du nicht mehr sündigen. Egal, was du tust, du hast Jesus genommen. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, wäre zu schön, um wahr zu sein. Auf der einen Seite, wir sind gerettet durch Jesus Christus, aber wie zeigst du das in deinem Leben, dass du gerettet bist, wenn du nicht das hältst, was auch Gott gesagt hat? Wir haben in unserem Kreis, in der Sabbatschule, in der Jugendgruppe, heute durfte ich bei den Jugendlichen sein, da fühle ich mich auch jung, und gerade war so ähnlicher Gedanke, ob wir die Gebote Gottes halten müssen, unbedingt, um gerettet zu sein. Wir dürfen sicher sein, nicht um gerettet zu sein, aber weil du gerettet bist, weil du befreit bist von der Sünde, von dem, was uns noch an diese Erde bindet, an ein sündiges Leben. Das ist ein Zeichen dafür, dass du den Willen Gottes tust, so wie Gott gesagt hat. Was soll ich tun, um Gott zu gefallen? In diesem ganzen Zusammenhang im Hebräerbrief steht auch der Vers 5 und ich möchte auch den Vers 5 dazu lesen. Der Vers 5 bringt uns einen der Glaubenshelden hier vor und da können wir etwas aus seinem Leben rausnehmen. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne den Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und so weiter haben wir den Text gelesen. Henoch ist entrückt worden, war nicht mehr zu finden, weil er Gott gefallen hat. Zumindest so sagt dieses Wort hier. Wir können sagen, so mit eigener Interpretation, unser Bruder Henoch hat sein Ziel erreicht. Sein Lebensziel, zu Gott zu kommen, die Ewigkeit zu bekommen, hat er erreicht. Und zwar, er hat Gott gefallen. Ich möchte gerne die paar Texte lesen, was die Bibel über Henoch sagt. Schade, dass die Bibel so wenig über Henoch spricht. Wir haben an drei Stellen in der Bibel die Worte oder Beschreibung über Henoch, über sein Leben. Was war bei ihm so besonders, dass er sein Ziel erreichen konnte und dass er Gott gefallen hat? Den ersten Text, den ich mit euch lesen möchte, steht im ersten Buch Mose, Kapitel 5, natürlich gleich am Anfang der Bibel. Das ist der Eingangstext, was Henoch betrifft. Erstes Buch Mose, Kapitel 5, Vers 24. Erstes Buch Mose, Kapitel 5, Vers 24. Da steht, und weil er mit Gott wandelte, davor im Vers 22 und 23, der Henoch wandelte mit Gott und so weiter, wie lange? 300 Jahre. Und 365 war sein Leben. Und dann steht die Erklärung, Vers 24, und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Weil er mit Gott wandelte. Henoch lebte in einer Zeit vor der Sintflut, für die Bibel sagt, es war eine böse Zeit. Die Menschen waren böse. Die Menschen waren weit weg von Gott. Die Menschen haben das getan, was eigentlich gegen den Willen Gottes war. Und so viel Gott herausgefordert, dass Gott die ganze damalige Welt vernichtet hat. Und dann kann ich euch sagen, wenn der gnädige Gott jemanden vernichten muss, dann ist es tatsächlich, alle Grenzen wurden überschritten. Gott in seiner Gnade gibt dem Menschen noch die Möglichkeit. Wir lesen in der Bibel, für welche Völker Für die Amoriter steht da, aber den Sünden der Amoriter ist noch nicht Ende gekommen. Kennt ihr das? Und das ist für mich ein Zeichen, dass Gott Gnade hat, auch mit diesen Menschen, die so viel Sünde tun. Aber wenn jemand so viel, so weitergeht, so ohne irgendwelche Gedanken, dass er sich verändern müsste und eine Gefahr wird für die anderen wie eine Seuche, dann muss Gott reagieren. Denn die anderen Menschen, die unschuldigen Menschen, sind auch gefährdet. In dieser Zeit lebte Henoch. Die Frage, die wir uns stellen, wussten die Menschen, wer Gott ist? Wussten die Menschen, Gott kann nicht jemanden verurteilen, der gar nicht gewusst hat. Zumindest lesen wir so in der Bibel, dass Gott ein gerechter Richter ist und er will nicht jemanden vernichten, wenn er nicht davor informiert wurde. Interessant, als Antwort auf diese Frage sagt uns Apostel Paulus im Römerbrief, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, sondern sie sind in ihren Gedanken dem Nichtigen verfallen und so weiter. Das könnte man sehr gut auf die Zeit vor Sintflut auch übertragen. Sie wussten es, aber anstatt, dass sie Gott gepriesen hätten und ihr Leben Gott geweiht hätten, haben sie was anderes gemacht. Und da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das ist alles in diesem Text von Apostel Paulus. Michaela, du wolltest dein Wort zufügen.
Der Herr Adam war ja dann noch lebendig, also ziemlich lange. Die haben ja alle so lange gelebt. Der Henoch hat angefangen zu predigen. Und sie haben das ja auch mitgekriegt, dass Henoch da gedrückt worden ist. Und Noah hat ja auch lange genug gepredigt.
Genau. Also danke für die Gedanken. Ich habe mir auch mal die Jahre angeschaut und Ellen White schreibt auch in diese Richtung, dass die ganze Sippe da war. Der Adam war noch lebendig. Er konnte seinen Söhnen, Kindern, Enkelkindern und so weiter, Ur-Ur-Enkelkindern noch 930 Jahre lebte er. Und die konnten aus erster Hand hören. Und sogar ein Wort von Ellen White: Der Garten Eden stand noch dort. Das fand ich interessant. Natürlich, der Garten, wir haben auch heutzutage irgendwelche Ruinen, Erinnerungen. Und die Politik sagt, da ist ein besonderes Denkmalschutz, steht auf diesem Gebäude, darf nicht abgerissen werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das alles war. Und die Menschen, die an alles anderes gedacht haben, sie haben das einfach ignoriert. Und Henoch lebte in dieser Zeit. Henoch wandelte mit Gott. Er ging mit Gott zusammen, sagt eine andere Übersetzung. Henoch ging mit Gott zusammen. Da stelle ich auf der ersten Stelle. Das war der erste Schritt, warum er Gott gefallen hat. Wenn jemand mit jemandem zusammengeht, jetzt gehe ich mal so mal einen Schritt tiefer, das ist meine persönliche Meinung, persönliche Interpretation von dem Ganzen. Wenn man sagt, dass jemand zusammengeht, Anne und Markus gehen zusammen, an was assoziiert das? An die Liebe, nicht wahr? Und wenn wir noch sagen, sie gehen jetzt noch Händchen haltend, wenn man so sagt. Das ist kein einfacher Spaziergang, sondern sie haben Interesse aneinander. Das ist ein Prozess des Kennenlernens. Also sie haben ernste Ziele miteinander. Sie wollen das ganze Leben miteinander verbringen. Sie wollen ein Fleisch werden. Und wenn ich so weitergehe mit meinen Gedanken, was Henoch betrifft, wie kann man denn mit Jesus ein Fleisch werden? Natürlich, wir haben in der Bibel auch diese Bilder, dass Jesus unser Bräutigam ist. Also das Bild der Ehe ist neu, ist nicht für uns neu, sondern es ist ein biblisches Bild. Wir sind die Frau, wir sind die Braut und Jesus möchte unser Bräutigam sein. Und wenn die Braut und der Bräutigam keine enge Beziehungen miteinander haben und wenn sie nicht Zeit miteinander verbringen, wenn sie nicht Pläne miteinander machen, dann wird's auch von dieser Ehe nichts oder eine unglückliche Ehe. Deswegen raten wir unseren Jugendlichen, die Ehe schließen wollen, aber auch Ehepaaren, unternimmt etwas miteinander. Es gibt auch Ehepaare, die durch Arbeit und Aufgaben und so weiter auf seinen Ehepartner vergessen hat. Es ist natürlich so viel Arbeit und man braucht Geld und die Kinder brauchen was und so weiter. Und dann nimmt man Arbeit hin und her. Aber wenn du auf deinen Ehepartner vergisst, jetzt bitte nicht persönlich nehmen, ich sage nur so allgemein, dann kann auch diese Ehe unter Umständen auch sehr, sehr gefährdet sein. Otto, du wolltest dein Wort sagen. Ich gebe euch Möglichkeit zu sagen.
Ich habe mal gehört, in den Philippinen ist es ganz gefährlich. Da dürfen wir also nicht, wenn man nicht verheiratet war, mit der Frau ja. ihre Hand nehmen. Weil das, da muss man sie auf jeden Fall dann heiraten.
Ja.
Also in Deutschland ist ja das schneller, ne? Aber in den Philippinen darf es nicht sein.
Okay. Also auf jeden Fall, wir haben hier ein Bild oder einer engen Gemeinschaft mit Gott. Wie in einer Ehe. Eine Ehe, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, aber auch mit der Bibel zu begründen. Wenn du in einer Ehe nicht Türe hinter dir zuschließt, eine Ehe besteht von einem Leben miteinander auch, die ganze Welt ist da, aber für dich, für mich existierst nur du. Und ich schließe die Tür hinter mir zu. Sagt Jesus das auch nicht? Erwähnt er nicht Kämmerlein? Und dann schließe die Tür hinter dir zu. Du brauchst Einsamkeit mit Gott. Du brauchst einsame Städte. Und es ist nicht kein Wunder, dass die jungen Leute, die verliebt sind, einsame Städte suchen. Sie wollen alleine sein. Und das ist ein tolles Bild, was wir hier über Henoch aussprechen können. Er geht mit Gott. Er lebt mit Gott. Ellen White schreibt auch, dass er einsame Städte mit Gott gesucht hat. Und als Ergebnis von einer Gemeinschaft mit Gott auf einer einsamen Stätte, wo er so richtig zu Gott beten konnte, wo er seine Stimme gehört. Ich weiß nicht, steht nicht in der Bibel, dass er direkt seine Stimme gehört hat, aber wir entnehmen die Stimme Gottes aus seinem Wort. Und diese Gemeinschaft mit Gott brachte ihn so weit, dass auch Gott gesagt hat, du, für dich ist es besser, dass du mit mir weitergehst, du kommst gar nicht mehr nach Hause. Und so hat er sein Ziel erreicht, weil er Gott gefallen hat. Das ist mein erster Punkt, erster Gedanke. Henoch hat Gott gefallen. Erstens sagt die Bibel, weil er mit Gott wandelte, weil er mit Gott ging, weil er eine besondere, innige Gemeinschaft mit Gott gehabt hat und mit Gott Zeit verbracht hat. Wir finden auch einen anderen Text über Henoch in Judas, Kapitel 1, Verse 14 und 15. Judas, ein kleiner Brief, direkt vor der Offenbarung. Judas wird so wenig zitiert, so dass wir manchmal auch Mühe haben, solche kleine Propheten oder kleine Briefe in der Bibel gar zu finden. Im Judas Kapitel 1 lesen wir gemeinsam Verse 14 und 15. Judas 1, Verse 14 und 15. Es hat aber auch von diesem geweissagt Henoch, der siebente von Adam an, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Engeln, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Schade, dass er nur hier Sünde erwähnt. Sicher kommt Gott nicht nur die Gottlosen zu strafen, sondern er kommt, um uns zu erlösen. Aber interessant, dass hier erwähnt ist, der Henoch. Er hat in zu seiner Zeit noch siebte Generation von Adam. Er hat an das Kommen Jesu gedacht. Welches Kommen Jesu war das gedacht? Das erste oder das zweite? Das zweite. Denn zum zweiten Mal kommt Jesus zu Gericht. So steht in der Bibel. Siehe, er kommt. Und auch heutzutage passen die Gläubigen auf die, Zeichen in der Welt auf. Und wir sehen, nach dem allem, was heute geschieht in der Welt, dass Jesus bald wiederkommt. Warte auf ihn. Sei wach in deinen Gedanken, in deinem Leben. Das ist die Botschaft, die uns die Bibel hier über Henoch sagen möchte. Wir leben heute in einer besonderen Zeit. Und wie ich gesagt habe, die Zeichen erfüllen sich vor unseren Augen. Die Bibel sagt, wenn das alles, was wir heute sehen vor Augen, so zerstört werden wird. Ihr kennt den Text da in 2. Petrus, Kapitel 3. Alles wird vergehen und zergehen und von der Hitze schmelzen und so weiter bei der Wiederkunft Jesu. Und dann sagt der Apostel an dieser Stelle, wenn das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann stehen in eurem heiligen Leben und heiligen Wandeln? Denn wir wissen, alles vergeht. Derjenige, der so oft an das Kommen Jesu denkt, diese Welt und diese Gedanken der Welt und diese Ansprüche von der Welt können so einen nicht in Anspruch so nehmen, dass er überhaupt nicht mehr an die Wiederkunft Jesu denkt und an die Zeit, in der wir leben. Die Christen, oder vielleicht, wenn wir mal so richtig selbstkritisch sein dürfen, wir Adventisten, wenn wir heutzutage in der heutigen Zeit noch irgendwelche große Pläne machen für irgendwelche Reichtum gewinnen oder irgendwas, dann ist die Frage, haben wir die Zeichen verstanden in der Zeit, wo wir leben? Natürlich, das heißt nicht, dass wir jetzt auf einmal alles abbrechen sollen und nur beten sollen und wie Eremiten leben sollen. Wir haben unser Leben, aber wo sind unsere Gedanken? Wo ist das, was dich führt und leitet im Leben? Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt, es ist jetzt wieder ein Weltuntergang prophezeit, steht in der Zeitung, sogar im Februar, ganz, ganz bald, sogar 22. Februar. Ich habe das im Internet gelesen und dann auch verschiedene Kommentare gelesen von den Leuten. Und dann ist es tatsächlich schlimm, was man da liest, im Sinne schon wieder. Und damals war etwas und war doch nichts und so. Also die Leute haben nichts anderes vor, nur mal irgendwas zu erzählen, um die anderen in Schreck zu versetzen und so weiter. Als ich das gelesen habe, kann ich euch sagen, ich fand's schade. Denn irgendwann wird's mal sein. Und wenn wir Adventisten mit unserer Botschaft kommen und sagen, Leute, schaut mal, Jesus kommt bald wieder, die Zeichen erfüllen sich. Was können Sie dann denken? Ach, schon wieder was. Damals war etwas, 2012 im Dezember, Maya-Kalender, keine Ahnung, was sie alles gesagt haben. Und jetzt, 22. Februar 2014 und so weiter und so fort. Und das alles bringt die Menschen in so einen Zustand, dass sie auch sagen, ach wohl, noch einmal ist jemand da, der etwas spricht. Bitte.
Der Unglauben der Zeiten Noah, genauso.
Genau so. Und Apostel Petrus sagt im 2. Petrus Kapitel 3, es werden Spötter kommen in der Endzeit. Und die Spötter da und dort haben richtig mal Stoff, haben sie Material in der Hand, auch was zu sagen. Und auch gegen die Adventisten, die sprechen über das baldige Kommen Jesu. Das war genauso in der Zeit von Henoch. Und Henoch bleibt treu. Mit Gott zusammen. Wie leben wir denn, wenn wir die Zeichen uns anschauen? An dieser Stelle denke ich an eine Situation, da wo ich in München war, haben wir in der Gemeinde eine starke Pfadfindergruppe gehabt und da war ich auch mit denen bei der Stewa, Sternwanderung. Und es war interessant, auch so ein paar Tage in der Woche zu verbringen, so mit Rucksäcken, mit Schlafsack und Isomatte und dein Zeug und du musst alles haben, die Pfadfinder wissen das, für schlechtes Wetter, für gutes Wetter, alles musst du tragen. Und manchmal sind die Rucksäcke ziemlich schwer. Auch Essen musst du manchmal tragen. Und es gab auch kleine Kinder. Und kleine Kinder, und du siehst da, der Rucksack ist größer als er, aber der geht. Der hat irgendwie etwas, zieht ihn an und er geht. Aber auch wo die tapfer sind, da kommen welche Fragen, ah, wie lange noch? Und da war so eine Aufgabe von uns, die zu motivieren und ihnen zu helfen und zu stärken und so, nicht noch lange oder so. Irgendwas haben wir gesagt. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo die Kinder tatsächlich haben gesagt, ich kann nicht mehr und wie lange noch und ich will nicht mehr. Und dann nachher hast du auch Probleme mit Kindern. Einfach bleibt er stehen, er will nicht mehr. Und du hast Verantwortung mit den Kindern. Jetzt musst du ihn tragen und seinen Rucksack und deinen Rucksack und alles. Du darfst ihn nicht so lassen. Er muss mit, aber er will nicht. Und ich kann sagen, es gibt so trotzige Kinder. Oh. Es war schön, als ich Kind war, da durften die Eltern mal ein bisschen klatsch, klatsch. Heute ist das nicht mehr in Mode und deswegen dementsprechend sind die Kinder auch. Und ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und dann bleibt er stehen. Und zum Glück in diesem Moment noch ein paar Schritte weiter stand ein Wegweiser und der Name des Ortes war genannt und da stand 0,5 Kilometer. Auf einmal, das hat sich so rumgesprochen. Schau mal her, 0,5 Kilometer. Das. Auch die, die nicht mehr wollten, die nicht mehr Kraft hatten, auf einmal rennen sie nach vorne. Und so sage ich, mei, jetzt brauche ich sie nicht mehr zu motivieren oder ihnen die Rucksäcke zu tragen oder so. Auf einmal haben sie Kraft bekommen, denn da stand noch 0,5 Kilometer. Was bedeutet das für uns? Wenn wir uns auch diese Wegweise anschauen. 0,5 Kilometer, da sind wir zu Hause. Was bedeutet das für dich? Ich möchte kein falscher Prophet sein. Ich möchte nicht die Zeit, das Jahr, die Stunde, auch nicht den Tag, auch nicht den Monat nennen, wann Jesus kommt. Aber wenn wir gläubig sind und dem glauben, was in der Bibel steht, es kann nicht mehr lange dauern. 0,5 Kilometer. Und dann haben die Kinder neue Kraft bekommen. Die sind gerannt, samt Rucksäcken. Ich habe sie bewundert, wie sie rennen konnten. Bis dorthin konnten sie nicht, wollten sie nicht. Aber jetzt auf einmal gehen sie nach vorne. Henoch hat Gott gefallen. Und deswegen hat er ihn zu sich genommen. Erstens haben wir gesagt, weil er mit Gott lebte, mit Gott ging, eine innige Beziehung mit Gott hatte. Zweitens, er hat an die Wiederkunft Jesu gedacht. An das eigentlich, was unser Ziel ist. Unser Leben ist nicht hier auf Erden, sondern mit Gott zusammen im neuen Jerusalem. Und ich habe noch einen Text, den haben wir zwar gelesen, aber jetzt möchte ich einen Gedanken aus diesem Text nehmen, in Hebräer Kapitel 11. Schlag bitte nochmal Hebräer Kapitel 11 auf. Da ist auch Henoch erwähnt. Und aber etwas möchte ich gerne betonen aus diesem Text. Hebräer 11, Kapitel 5, da ist auch Henoch erwähnt. Er hat Gott gefallen. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Ihm ist bezeugt worden. Mit anderen Worten, er hat ein Zeugnis bekommen, ein Zwischenzeugnis. Wir wissen, was es für die Kinder bedeutet, für die Schüler, ein Zwischenzeugnis zu bekommen. Es ist zwar nicht Endzeugnis, aber ein Zwischenzeugnis. Er hat dieses Zwischenzeugnis bekommen, dass er Gott gefallen hat. Und das hat ihm noch mehr Kraft gegeben. Und wir erleben das auch bei unseren Kindern, auch bei den Erwachsenen, dieses Zwischenzeugnis zu bekommen. Kennt ihr dieses Wort, wenn man zu jemandem sagt, oh, das hast du sehr gut gemacht, mach nur weiter so. Ah, das tut so gut zu hören. Du hast das gut gemacht. Das hilft dir. Aber ich bin mir sicher, du kannst noch besser. Ich helfe dir. Aber das, was du bis jetzt gemacht hast, war's gut. Und die Kinder, die Schüler bekommen da neue Kraft dadurch. Wenn du ihm sagst, das war nicht gut und das war nicht gut. Und wenn du ihm alles erzählst, was nicht gut war, was er gemacht hat. Solche Kinder, meine Erfahrung, werden noch härter. Und die Erwachsenen auch. Wenn wir nur das erzählen, was nicht gut ist, dann habe ich auch das gehört, wo jemand sogar aus meiner Familie gesagt hat, ah, ich weiß das schon, ah, lass mich in Ruhe, ich bin nicht gut, ich weiß das, aber jetzt lass mich in Ruhe. Und dann kannst du nichts machen. Ihm anzudrohen mit Bibel, mit Ellenweit, mit Gericht und so, das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Aber wenn du ihm ein Zwischenzeugnis gibst, wenn du ihm sagst, ich bete für dich, du kannst das gut gemacht, möge dich der liebe Gott segnen, dass du weiterhin so liebst, dann wird er neue Kraft bekommen. Ich erinnere mich, wo ich Theologie studiert habe, und dann hieß es, nach dem zweiten Jahr bekommt man ein Zwischenzeugnis. Die ersten zwei Jahre nannte man Grundstudium und die restlichen Jahre Hauptstudium. Und wenn du Grundstudium studierst, und nach dem Grundstudium bekommst du ein Zeugnis. Sie haben das Zulassung genannt fürs Hauptstudium. Denn die ersten zwei Jahre, da die Dozenten, die Lehrer, auch die Gemeinde, Ältesten und so weiter beobachten, haben eine Aufgabe, so die Schüler zu beobachten, wie sie sind. Um nach zwei Jahren ihnen Zeugnis zu geben, zu sagen, du taugst nicht, tut mir leid, vielleicht wäre für dich besser, etwas anderes zu finden. Hilft dir nicht, dass du auch zu Ende studierst, vielleicht keine Stelle bekommst oder dass du dich plagst als Prediger und so weiter. Es gibt so viele Dinge. Das kommt nach dem zweiten Jahr, ob du zugelassen bist oder nicht. Und das hat mir gar nicht gut gefallen. Ich habe den Leuten gesagt, es wäre mir lieber, wenn ihr mir mal zwischendurch sagt und pass mal auf, Bruder Lukic oder Soren, wie auch immer, das habe ich bei dir bemerkt, das war gut, aber da müsstest du ein bisschen an diesem Punkt an dir arbeiten. Versteht ihr? Wenn jemand mir das sagen würde, noch in dieser Zeit, wäre mir viel hilfreicher, als nach zwei Jahren, bitte such was anderes, du bist nicht geeignet. Natürlich kann man was anderes finden, das ist kein Problem. Aber wenn du dazwischendurch mal ein Wort bekommst und jemand sagt dir, das hast du gut gemacht, oder bitte versuch mal an diesem Punkt noch an dir zu arbeiten und da wird's noch besser und wird's komplett. Henoch bekommt ein Zeugnis von Gott. Ich habe mich gefragt, wenn Gott mir ein Zwischenzeugnis geben würde, was würde er mir sagen? Wenn Gott heute dir ein Zwischenzeugnis geben würde, was würde er dir sagen? Hast du dir Gedanken darüber gemacht? Interessant, auch darüber zu sprechen. Wir leben in der Gemeinde, wir glauben an Gott, wir hoffen, dass Jesus bald wiederkommt, wir hoffen auf die Ewigkeit, aber da und dort lesen wir, dass nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, ins Himmelreich kommen werden. Bin ich dort, Herr? Gib mir ein Zwischenzeugnis, damit ich weiß, wo ich bin und was ich noch tun soll. Und das hat mir sehr gut gefallen hier bei Henoch. Er hat ein Zeugnis bekommen von Gott. Ihm wurde bezeugt, dass er gut ist. Ob Henoch genau so ganz gut war, das ist eine andere Frage. Ellen White schreibt, und das hat mich auch mal angesprochen, dass Henoch sehr oft, also täglich seine Sünden vor Gott bekannt hat. Und dass seine sündhafte Natur ihm ständig vor Augen stand. Leute, Geschwister, Henoch, die entrückt wurde, hat er Sünden gehabt? Jeder Mensch hat seine Sünden. Und die Sünden sind nicht das größte Problem. Das größeres Problem ist, die Sünden nicht zu erkennen und nicht zu bekennen. Dass wir alle Sünder sind, das ist klar. Aber Henoch, ein heiliger Mensch, sage ich mal so unter Anführungsstrichen, Gott entrückt ihn, er gefällt Gott, aber er beschäftigt sich täglich mit seinen Verfehlungen und seinen Sünden. Und das ist für mich auch ein Punkt, der mich nach vorne bringen kann. Wenn ich täglich über mein Leben denke und was merkst, das nicht in Ordnung ist, wenn der Geist Gottes dich anspricht, das ist auch ein Zeugnis, das Gott dir gibt. Dann pass mal auf, was machst du damit jetzt? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder kommst du unter das Kreuz Jesu und bringst deine Schuld dorthin und suchst nach neuer Kraft, oder vergisst du das und sagst, ah ja, gut, ja, die anderen machen das Gleiche und so. Es gibt viele Ausreden, aber Henoch in seiner Gemeinschaft mit Gott bekommt ein Zeugnis und er bekennt seine Schuld täglich und Gott nimmt ihm das weg. Ihr Lieben, das ist auch unser Ziel. Wir wollen Gott gefallen. Wir wollen mit Gott für alle Ewigkeiten leben. Jetzt haben wir heute ein Vorbild von unserem lieben Bruder Henoch, der sein Ziel erreicht hat. Erstens, eine Gemeinschaft mit Gott, tägliche, innige Gemeinschaft mit Gott ist sehr wichtig. Und wir können auch jetzt neue Entscheidungen treffen am Anfang eines neuen Jahres. Ich möchte diese Gemeinschaft, Beziehung mit Gott noch vertiefen. Lieber Gott, hilf du mir dabei. Er dachte an die Zeit, in der er lebt. Er lebte noch viel weit von der Wiederkunft Jesu. Wir sind viel nahe dran. Gott möge auch uns helfen, dass diese Gedanken ständig vor Augen stehen. Und das Zeugnis, was er bekommen hat, möchte ich gerne auch haben von Gott. Lieber Gott, gib mir ein Zeugnis, damit ich wissen kann, wo stehe ich denn? Was soll ich noch tun? Wie soll ich noch leben? Denn ich möchte dir gefallen. Ich möchte in die Ewigkeit mit dir. Möge Gott uns segnen und uns helfen, wenn wir darüber nachdenken. Und wir solche Vorbilder vor uns haben, dass wir das auch nutzen können und sagen können, Herr, mit dir lebe ich hier in der Hoffnung, dass du mich auch entrückst. Das wünsche ich uns allen. Amen. Wir wollen gemeinsam beten. Großer Gott, lieber himmlischer Vater, auch jetzt am Anfang eines neuen Jahres freuen wir uns, dass wir dich haben, dass wir unser Leben bis jetzt mit dir meistern durften, dass du da warst, dass du uns in deine Hand getragen hast. Auch da, wo wir Schmerzen hatten, wir dürfen wissen, dass du da warst. Und wir danken dir für die vergangene Zeit. Jetzt, wo wir ziemlich am Anfang eines neuen Jahres stehen, wollen wir dich einladen, dass du mit uns gehst, dass du uns in deine Hand trägst. Unser Leben wollen wir dir anvertrauen, dass du unser Führer und Leiter bist, dass du uns segnest, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Wir denken unsere Familie, unsere Kinder, unsere Jugendlichen. Wir denken unsere Älteren, die wenig Kraft haben. Bitte, wir stehen alle vor dir. Wir haben eine Hoffnung und das ist die Ewigkeit. Alles, was auf der Welt ist, vergeht. Vergeht so schnell, vergeht bald total. Aber wir wollen bleiben mit dir. Du hast uns das versprochen in deinem Wort. Danke für das Vorbild von Henoch. Ihn hast du zu dir genommen, weil er dir gefallen hat. So hast du in deinem Wort gesagt. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir darüber auch nachdenken. Was kann ich tun, was soll ich tun, mit dir zu leben und dir zu gefallen? Das ist unser Ziel. Ich danke dir dafür. Bitte dich, dass du uns segnest, auch im Rest dieses Sabbattages, dass du uns hilfst, dass wir dich heute auch erleben, eine Gemeinschaft mit dir und miteinander. Und wir danken dir, dass du versprochen hast, mit uns zu gehen, uns zu begleiten, in unserem Alltag dazustehen, bis ans Ende der Welt. Und du, bitten wir dich, dass du diese Verheißung auch erfüllst, dass wir am Ende der Welt mit dir stehen können und sagen, du bist mit uns und wir danken dir dafür. Von ganzem Herzen, im Namen Jesu. Amen.